Entführt und doch geführt. So lautet das Thema, über das ich heute keinen Vortrag halten werde, sondern über das ich reden will. Ich will erzählen. Erzählen aus meinem eigenen Leben, wie ich einmal in Pakistan, als ich als jüngerer Missionar dort war, entführt wurde. Und bei dieser Entführung doch ganz deutlich erlebt und gespürt habe, wie in dieser Entführung Gott mich geführt hat. Es war ein heißer September-Sonntagmorgen. Ich sollte in die Kirche, der neue Bischof sollte eingesetzt werden in unserer Landeskirche dort. Und ich hatte das ganze Geld für die Veranstaltung. In Pakistan zahlt man alles bar. 20.000 in bar für 600 Mittagessen, für große Baldachinen und Klappstühle für 2.000 Gäste und viele andere Ausgaben. 20.000 hatte ich in bar in meiner Brieftasche. Und dann hatte ich noch einen teuren, handgeknüpften Perserteppich im Wert von etwa 10.000, auch im Auto. Der aussteigende Moderator der Kirche Pakistans, der sollte das als Anerkennung kriegen für die Zeit, die er überbrückt hat in unserer Gemeinde als Interimsbischof. Ich habe die Kinder also ins Auto gesteckt, weil die musste ich bei der Schule abliefern. Pakistan ist ein islamischer Staat. Und damals war es so, dass man den Feiertag von Sonntag auf den Freitag gelegt hatten. Also war Sonntag ein Schultag. Ich bringe die Kinder zur Schule auf dem Weg in die Kirche. Und nachdem ich sie abgeliefert habe, habe ich gedacht, ja, jetzt nehme ich doch die schöne, ruhige Route am Stammesgebiet entlang. Da ist ein Wassergraben, ein Aquädukt, das sehr viel Wasser führt, zur Bewässerung von ja, Tausenden von Hektaren Landwirtschaft. Und an diesem Aquädukt entlang trennt sich das Stammesgebiet und das Gebiet, das von der Polizei und vom Militär in Pakistan beherrscht wird. Ich bin auf der sicheren Seite, auf der pakistanischen Seite dieser Grenze quasi und habe die Klimaanlage, die wir nachträglich einbauen ließen in unseren alten Toyota Corolla, habe ich eingeschaltet gehabt, dass es ein bisschen kühler ist und durch die getönten Scheiben sieht es so noch ein bisschen grün aus, obwohl das Ende September ist und oder Ende des Sommers, Anfang September. Und eigentlich ist alles verdorrt. Und ich schaue so durch die Autofenster und genieße die Ruhe unterwegs zum Gottesdienst, wo ich dann merke, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas, was ich nicht auf der Straße sehe, das ist sowas, so ein Gefühl. In Pakistan fährt man links, deswegen sitzt man rechts im Auto. Und ich habe gesagt, was ist denn da? Und ich gucke in meinen blinden Fleck und da ist ein kleiner, grüner Datsun, heute heißen sie Nissan, und der tat so, wie wenn er überholen wollte, aber hat nicht überholt. Und da habe ich gedacht, gut, lassen wir den Guten vorbei, ein bisschen langsamer, ein bisschen zur Seite. Und da zieht der Datsun mit mir gleich auf und da sehe ich, da hängt einer mit dem Kalaschnikow vorne zum Fenster raus und hinten zwei weitere, einer mit Pistole und einer mit Gewehr. Na nur, was ist denn jetzt los? Das werden wir klären müssen. Vielleicht ist eine Ziege überfahren worden oder ein Kind angefahren. Vielleicht denken sie, ich bin das, ich kann ja aussteigen und mit denen das alles klären. Ich habe ja nichts gemacht. Was soll denn passieren? Sind ja fast alle Patanen im Nordwesten Pakistans bewaffnet. Also die Waffen sind nicht so das Thema gewesen. Ich halte an, die schneiden mir den Weg ab. Der von dem Beifahrersitz vorne mit einem großen Turban und einem großen Wuschelbauch stürmt auf die Beifahrerseite von meinem Auto, schmeißt das Fenster rein mit seinem Kalaschnikow und schreit mich an. Und Parjau! Auf! Geh raus aus dem Auto! Und da habe ich nun gesagt, ja, was soll denn das? Warum machst du mein Fenster kaputt? Man kann doch die Sachen zivil irgendwie noch miteinander bereden. Und dann hat er nur gesagt, Chukkar Barjau! Halt's Maul und geh raus aus dem Auto. Da habe ich gedacht, ja, sag mir doch, was los ist. In der Zwischenzeit haben die zwei vom Rücksitz, oder zwei von den dreien auf dem Rücksitz sind zu mir ans Auto und der mit der Pistole, der wollte mein Fenster einschlagen. Da habe ich gesagt, okay. Hab mein Fenster aufgemacht, das hatte zur Folge, dass er auf mich eingeschlagen hat und versucht hat, mich durchs Fenster zu zerren. Da habe ich gesagt, okay, ich steig aus. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber ich steig aus. Und wir regeln das. Ich steige aus und die packen mich und schmeißen mich hinten in mein Auto auf den Rücksitz rein, da wo die Kindersitze waren. Und ich weiß nicht, was das Ganze soll. Und der Bärtige setzt sich ans Steuer und versucht, das Auto anzulassen. Und das macht nur... Ich weiß nicht, was da los war. Ich war ja selber losgefahren, das Auto hatte keine Probleme gehabt. Hab nur die Vermutung gehabt, vielleicht ist es die Klimaanlage. Obwohl, die hat mir auch keine Probleme gemacht. Da dreht er sich um und sagt, was hast du mit dem Auto gemacht? Ich sage, ich habe nichts mit dem Auto gemacht. Und dann schreit er den anderen, schiebt's an. Und die steigen dann aus, die mit mir eingestiegen waren, und versuchen das Auto anzuschieben. Ohne Erfolg. Dann schreit er zum anderen rüber, beim das andere Auto fährt und sagt, schieb's mit dem anderen an, Stoßstange zu Stoßstange. Dann fährt er hinten rum und fuchsiert, mein Auto, geht nichts. Da dreht er sich nochmal um und sagt, was hast du mit dem Auto gemacht? Ich hab nichts mit dem Auto gemacht. Was soll ich mit dem Auto gemacht haben? Und dann sagt er, guckt auf seine Armbanduhr und sagt, es sind schon 2,5 Minuten. Leute, wir müssen hier weg. Irgendwann kommen die Polizei. Dann haben sie mich geschnappt und in ihr Auto gebracht und auf den Fußboden geschmissen, vom Rücksitz und drei Mann drauf mit den Füßen drauf und einen Teppich drüber. Und erst dann habe ich kapiert, das ist kein Missverständnis. Die wollen keine Probleme klären, sondern sie wollen mich entführen. Und in dem Augenblick hat mich natürlich eine panische Angst gepackt. Was soll aus mir werden? Jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. Jetzt kann ich nicht davonlaufen. Jetzt ist zu spät zum Gas geben. Wenn ich damals das kapiert hätte, dann hätte ich vielleicht entkommen können, wer weiß. Aber jetzt ist zu spät. Und der Gedanke, Gott, warum lässt du das zu? In dem Augenblick, in diesem ganzen Aufgewühltsein, habe ich ja nichts gesehen, nur im Kopf habe ich was gesehen. Wie wenn ich so 20 Meter über dem Tatort schweben würde und nach unten gucken und ich sehe, das Auto steht da, vordere beiden Türen und beide hinteren Türen stehen offen, aber die Heckklappe ist zu. Da fällt mir ein, das Geld und den Teppich haben sie gar nicht gesehen, gar nicht gekriegt. Und dann kommt mir der Gedanke, ja Gott, wie kann das sein? Du hast es verhindert, dass sie das Auto kriegen. Ganz klar, das Auto war fahrtüchtig. Warum das nicht angesprungen ist, das kannst nur du bewerkstelligt haben. Aber warum ist das Auto dir mehr wert als ich? Das kann doch nicht sein, dass dir das Geld wichtiger ist als ein Mensch. Und ich habe mit Gott gehadert. Die waren schon längst losgefahren. Einer hat eine Pistole mir an den Kopf gehalten, ein anderer hat mir den Lauf vom Gewehr in den Rücken gehalten. Wir haben mir nur gesagt, Schubkarre, sei still und beweg dich nicht. Wir sind durch über eine Brücke, über diesen Aquädukt rüber, das konnte ich spüren, dass man langsam darüber gefahren ist. Und dann sind sie losgefahren. Was für eine Richtung, ich habe versucht zu merken, fahren sie rechts, fahren sie links. Nach einer Viertelstunde war es hoffnungslos. Ich habe versucht, die Sonne auf dem Fußboden zu sehen, ist es jetzt vor mir oder ist es hinter mir, fahren wir also in den Süden oder in den Norden, es war ja morgens, die Sonne ist immer Osten. Ja, bei so viel mal Wenden, da war es auch unmöglich zu sagen, in welche Richtung sie fahren. Ein paar Mal sind wir an Straßenkontrollen gekommen im Stammesgebiet. Beim ersten Mal sind sie ganz langsam geworden und haben gesagt, jetzt wird es aber für dich ernst, jetzt sei du aber ganz leise. Du machst keinen Mucks. Dann haben sie die Fenster aufgemacht und auf Pashto mit den Leuten geredet und sind dann über den schlafenden Polizisten, sagt man in Pakistan dazu, so ein Huppel, damit die Autos nicht einfach durchfahren können. Und dann haben sie ganz laut, dreckig laut gelacht, die blöden Männer, die haben sich aber leicht täuschen lassen und sind weitergefahren. Etliche Stunden. Meine Uhr haben sie mir dann abgenommen, alles was ich bei mir hatte, ich wusste nicht, was für eine Tageszeit es ist. Nach einer Weile kamen wir in ein Wadi, in ein trockenes Flussbett. Und da ist einer im Fahren runtergesprungen vom Auto und die haben gesagt, also lass ihn aufsitzen. Dann haben sie mir die Augen verbunden und sind in einen Dorf reingefahren, haben gesagt, wieder runter auf den Boden, dann wieder Teppich drüber. Dann haben sie gehalten. Und da kam einer ins Auto. Ich konnte durch den Teppich nur die Umrisse sehen, aber von der Sprache habe ich gehört, dass das ein Gebildeter war. Und der hat dann einige Fragen gestellt. Ja, was habt ihr denn mitgebracht? Mann oder Frau? Ja, ist ein Mann. Also kein Kind, ein ausgewachsener Mann. Da haben sie gesagt, gucken Sie rein. Füllt den ganzen Rücksitz, ist ein ausgewachsener Mann. Ja, ein Pakistani oder Ausländer? Ist ein Ausländer. Da hat er tief Luft geholt und sagt, dann muss ich zum Chef. Und dann ging er weg. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er dann wieder und hat gesagt, nochmal zur Sicherheit, er hat euch gesehen. Ja, ja, der hat uns gesehen. Der Blödmann wollte mit uns reden. Und dann hat er gesagt, ja, dann kann er euch identifizieren. Ja, mit Sicherheit. Das waren ja 2,5 Minuten, bis wir da überhaupt vom Fleck gekommen sind. Ja, dann ist so am besten, ihr fahrt 15 Meilen in die Wüste und macht Schluss mit ihm. Schon vorher hatte ich mit Gott gehadert. Innerlich Gott angeschrien, wie kannst du das machen, wie kannst du das zulassen? Er hatte mir nur die Worte gegeben, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und obwohl die Angst nicht verflogen war, ist doch in der Angst eine gewisse Ruhe eingekehrt. Und jetzt bricht diese Panik wieder auf. 15 Meilen. Was ist denn das? Eine halbe Stunde zum Fahren? eine halbe Stunde noch zu leben? Gott, hast du mich deswegen nach Pakistan geschickt? Du hast mich doch, ich bin doch hier in deinem Dienst, ich bin hier als dein Kind und als dein Jünger und als Nachfolger und will als Missionar die Menschen für dich hier erreichen. Und du lässt das mit mir passieren? Und mir sind die Bilder so durch den Kopf gegangen, wie das dann wohl sein wird in 15 Meilen. Ich steige aus dem Auto aus und die sagen, hinknien am Straßenrand und ich kriege eine Kugel ab. Diese aufwühlenden Gedanken haben mich so derart beschäftigt, ich habe nicht mehr die Zeit so abzählen können, aber es waren keine 15 Meilen, es waren kaum ein paar Minuten, da sind sie nicht in die Wüste raus, sondern sind einen Buckel hinauf und stehen geblieben und die haben gesagt, aufsitzen, aber den Teppich drüber lassen. Und da konnte ich durch den Teppich sehen, das sind Häuser. Habe ich aufgeatmet und habe gesagt, also Gott, da hast du doch vielleicht was anderes vor. Also jedenfalls sind wir nicht in der Wüste und vielleicht habe ich doch noch eine Weile zu leben. Die haben mich da in den Raum gesteckt, Ketten durch die Türgriffe gezogen und ein Schloss durchgezogen. Hat man gehört, wie das geklickt hat. Und sie haben mich alleine gelassen. Da war so eine Liege, habe mich draufgelegt und die ganze Anspannung hat mich so erschöpft gemacht, ich war sofort weg, wie im Koma. Ich weiß nicht, wie lange ich da geschlafen habe, aber dann hörte ich, wie einer die Kette durch die Türgriffe wieder zieht und einer kommt und setzt sich zu mir auf diese Liege. Sagt also, nichts für ungut. Wir haben gegen dich nichts. Aber wir haben 70.000 für diese Aktion ausgegeben und diese 70.000, die müssen wir zurückkriegen natürlich. Die haben wir auf Pump, wir haben das Auto besorgt, wir haben die Gewehre besorgt, wir sind aus dem Stammesgebiet rein nach Pakistan. Also nichts gegen dich. Ich habe dann natürlich mich gewehrt und gesagt, ja, nichts gegen mich, aber ich bin der Leidtragende. Was seid ihr für Muslime, wenn ihr solche Dinge macht? Dann hat er zu mir gesagt, Vorsicht. Wir Muslime machen keine Fehler. Das ist alles geschrieben. Das hat alles Gott bestimmt. Was du auf deinem Konto hast, dass Gott oder Allah dich auf dem Kicker hast, das weiß ich nicht. Aber er hat dich geradezu in unser Netz getrieben. Aber hinterfrag uns nicht. Und hat er weiter gefragt, ob ich einen Vater habe, der noch lebt. Ja, wo lebt er? In Kanada, habe ich gesagt. Ja, wo ist denn das? Da habe ich dann gesucht, ja, das ist da bei Amerika. Ah, Amerika, Enrique, okay, alles klar. Und deine Brüder, hast du Brüder? Die wollten wissen, ob ich Brüder habe, die auf die Suche gehen würden oder vielleicht sich rächen würden und wie viel Geld man zusammenkriegen kann. Da habe ich gesagt, ich hatte einen Bruder, der ist schon verstorben, aber ihr werdet für mich keine 70.000, ihr werdet nichts kriegen. Dann hat er so befragt, was ich denn so mache. Dann habe ich dann gesagt, ja, ich bin Missionar, ich arbeite in der Kirche. Er konnte mit all dem nichts anfangen. Die Kirche, was ist das? Klisia? Das weiß er nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber Jesus kennt ihr, Isa. Er sagt, ach Isa, du bist Isai, du bist ein Jesus-Mensch, ein Jesus-Jünger. Da habe ich gesagt, ja. Dann ist unser Problem gelöst. Er fragt, ja, wieso das? Dann sagt, weißt du, die Christen, die Isai, die sind zwar in Pakistan die Ärmsten der Armen und haben nichts zu sagen, aber sie halten zusammen. Und die Isai, die Christen, das sind auch die Straßenfeger, die Müllmänner, die Leute, die die Latrinen in den Städten ohne Kanalisation nachts leeren und in Eimern aus den Häusern die Töpfe leeren und über die Stadtmauer rauskippen. Und hat er gesagt, die Isai, die Christen, die werden einen Generalstreik machen, um dich frei zu lösen, zu kriegen. Und dann wird es von Gilgit im Norden, im Himalaya-Gebirge, von Gilgit im Norden bis Karachi im Süden wird das Land bis zum Himmel stinken. Und dann wird die Regierung uns $2 Millionen geben. Ich sage, das glaube ich nicht. Aber wenn es sich glücklich macht, also ich glaube nicht, dass irgendjemand für mich Lösegeld zahlt. Aber er hat die Lösung gesehen. Hat er mich wieder ins Auto gesteckt, da sind sie ins Gebirge gefahren mit mir. Es hat von morgens 8 bis abends 8, 12 Stunden Fahrzeit mit Unterbrechungen wegen dieser Verhandlungen. Und dann liefert er mich ganz oben im Gebirge auf einem, ja, so eine Art Gebirgsvorsprung, liefert er mich an einen, der da steht und wartet mit einem Gewehr und sagt, der hier passt auf dich auf. Es wird dir nichts fehlen. Du wirst Tee mit Milch und Zucker haben. Es wird dir nichts fehlen. Der hat mich dann zu sich ins Haus gebracht. Ich habe tatsächlich auch bei denen was zum Essen gekriegt in der ersten Nacht. Er musste seine Frau weiß machen, dass ich ein Gast bin. Die hätte das wohl nicht geduldet. Und dann hat er mich in der Nacht runtergeführt in eine Höhle und mich dort eingekettet. Und dann war ich erstmal für mich allein. Ich und meine Gedanken, ich und meine Gebete. Was macht man in so einer Situation? Und zunächst versuchen, einen Weg zu finden, wie man hier rauskommt. Ich habe die Ketten probiert. Ja, ich konnte die Füße rauskriegen, die Schuhe ausziehen und dann über die Fußgelenke runter. Die Kette war nicht einmal richtig zugemacht, habe ich festgestellt. Er hat nicht durch die Ösen, sondern über die Ösen das Vorhängeschloss gelegt. Dann ziehe ich die Ketten an und ich kann hier weg. Aber dann fällt mir ein, jetzt Moment, jetzt ist Morgen, es ist hell und du bist in deinen Sonntagskleidern angezogen. Ich habe sie nochmal mitgebracht. Ich habe meine damals schicke Martinique-Hose gehabt, eine helle Hose, und in Pakistan tragen die Pfarrer so klerikale Hemde, um sich als Klerus auszuweisen, also hellgraues Hemd mit römischen Kragen. Da habe ich gesagt, wenn ich hier mit diesen Kleidern loslaufe, da weiß jeder sofort, das ist ein Ausländer. Ich meine, vom Gesicht sowieso, vom hellen Gesicht. Aber wenn ich irgendwie eine Chance haben sollte, hier zu entkommen und nicht auffallen, dass nicht sonst jemand mich schnappt und so als Geisel hält, da muss ich einheimische Kleider kriegen. Da kam mein Wächter mit einer Tasse Tee rein, hat sich gebückt und sein Kalaschnikow gegen die Wand der Höhle gelehnt, hat sich gebückt, hat den Tee abgesetzt, eine Schüssel, Und da ist mir gekommen, ja, das wäre die Möglichkeit, wenn ich darauf vorbereitet bin, wenn er reinkommt und seine Sachen ablegt, da kann ich hochspringen und ihn wegschieben von seinem Gewehr, unser Gewehr nehmen und sagen, so, jetzt tauschen wir die Kleider. Woher soll ich denn sonst Kleider kriegen? Kann er nicht in den Supermarkt gehen? Das war mein Plan. Aber es gab ein Problem. Das Problem nennen wir Christen das Gewissen. Die Griechen sagen der Mitwisser. Und dieser Mitwisser, der sprach zu mir, Paul, willst du das wirklich? Willst du das wirklich so abziehen? Denkst du, ich habe dich nach Pakistan geschickt als Missionar, als Pfarrer, als Christ, damit du die Leute gegen die Wand schubst und mit vorgehaltenem Gewehr ihnen die Kleider abnimmst? Ist das meine Art? Dann habe ich gesagt, ja, aber Herr, das ist also Zwiegespräch. Dann sagt, ja, Herr, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Und außerdem lasse ich ihm ja meine Klamotten, ist ein fairer Tausch. Aber das Gewissen wollte nichts davon wissen. Und hat mir klar gemacht, nee, das kannst du nicht. Da habe ich also im Gebet, ich habe ja die ganze Zeit mehr oder weniger gebetet, Gott angefleht, um Hilfe, um Ruhe, um einen Weg raus. Und im Gebet habe ich dann Gott gesagt, also gut, wenn ich mir die Klamotten nicht holen darf, dann musst du mir welche besorgen. Denn das ist ja offensichtlich, dass ich hier weg muss und dass ich dazu Klamotten brauche. Später am Tag kam der Wächter nochmal wieder. Und er sah ganz bleich aus, also richtig kreidebleich, trotz seines dunklen Teints. Und da habe ich gesagt, ja, wie siehst denn du aus? Du siehst ja aus, wie wenn jemand gestorben wäre. Da sagt er, woher weißt du das? Sag ich, ich weiß es ja nicht. Aber ich sage es ja nur, so siehst du aus, aber jetzt weiß ich es doch wohl. Aber das war ihm nicht ganz klar. War es einer, der gestorben ist? War es zwei? Woher weißt du das? Ich hätte auch drei gesagt, ja. Aber bei zwei sagen, woher weißt du das? Ich sage, ich weiß es ja nicht, aber jetzt weiß ich es wohl. Es werden doch nicht zwei von den Entführern gewesen sein. Woher weißt du das? Dann habe ich gesagt, ja. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich's, und es wird doch nicht der Starke mit dem Muschelbart und Turban und der mit dem Spitzbart, der das Auto gefahren hat. Woher weißt du das? Wie gesagt, wissen Sie, es ist schlimm, wenn ein Mensch stirbt. Auch ich bin in Todesgefahr. Es ist schlimm, wenn ein Mensch stirbt, und ich weiß, ihr Muslime, ihr betet immer das Al-Fatiha-Gebet, die Eröffnung, die erste Sure vom Koran. Bei Bekanntwerden eines Todes, dann steht man zusammen und betet, so wie bei uns das Vaterunser. Ich sage, wir beten nicht für die Toten, aber wir beten für deren Angehörigen, und ich nehme an, dass diese Männer Angehörige gehabt haben. Ja, ja, jeder hat zwei Frauen und eine Latte Kinder, hat er gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich kann nicht ehrlicherweise behaupten, dass die Männer mir leid tun. Sie haben etwas getan, was nicht richtig ist. Und Jesus hat gesagt, wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert umkommen. Und so ist es passiert. Halt mit Gewehren. Aber ihre Frauen und Kinder haben solche Väter nicht verdient. Und die müssen das jetzt ausbaden. In Pakistan, bei den Pathanen, wenn Frauen auf diese Weise verwitwet werden, dann werden sie ausgestoßen aus der Familie und müssen als Prostituierte oder Bettler sich einen Lebensunterhalt irgendwie zusammenkratzen. Da habe ich gesagt, also gut, ihr betet für den Verstorbenen. Wenn es okay ist, würde ich für die Hinterbliebenen ein Gebet sprechen. Ja, klar. Er saß sowieso im Schneidersitz, hat die Hände so zum freien Gebet, ausgestreckt. Und ich habe dann nur gebetet, Herr und Heiland Jesus Christus, du siehst diese Not. Du weißt, in welcher Finsternis diese Frauen jetzt stecken. Aber du hast die Macht, auch in ihrer Dunkelheit Licht am Ende ihres Tunnels aufleuchten zu lassen. Und darum bitte ich dich. Amen. Er sagte Amen und wischt sich den Bart, so wie es ein frommer Moslem macht. Und ich habe dem keine weitere Gedanken geschenkt. Er ist dann wieder aufgestanden, wieder weitergezogen. Und ich habe mir überlegt, wie geht es jetzt für mich weiter, wenn zwei umgekommen sind, werden die Rache nehmen wollen. An dem Tag habe ich gedacht, okay, was sind die Gebetsanliegen? Alle Gebetsanliegen, die ich hatte, Fürbitte für anderen, die waren schnell abgearbeitet. Da habe ich gedacht, was jetzt? Da habe ich gedacht, gut, für wen kann ich noch beten? Und habe gedacht, gut, ich fange mal an. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin, aber wenn ich anfange von frühester Kindheit und an alle Menschen denke, die mir überhaupt einfallen aus meinem Leben, dann habe ich noch einiges vor mir. Ach was, da ist man auch in ein paar Stunden durch. Und der Tag ist immer noch nicht rum. Da fängt man an, die ganz kleinen Spinnen und Milben und Zeugs an der Decke der Höhle zu zählen, dass die Zeit rumgeht. Es ging ein paar Tage rum. Am Mittwoch kam er abends nochmal runter. Und ich hatte jeden Tag, immer wieder, wenn er gekommen war, um zu gucken, dass ich noch da bin oder mir Wasser oder Tee oder ein Fladenbrot zu bringen, da habe ich immer wieder gesagt, kann ich mich nicht irgendwo waschen? Ich höre, dass es irgendwo in der Entfernung plätschert. Es muss irgendwo ein Bach oder irgendwas, ein Brunnen, irgendwas geben. Kann ich mich nicht waschen? Und da hat er gesagt, ja, willst du beten? Ich habe gesagt, ich bete die ganze Zeit. Wir müssen nicht vorher die rituellen Waschungen machen wie ihr, bevor wir beten. Aber ich will einfach sauber werden. Und an diesem Mittwochabend kam er und sagt, komm mit. Er hat mir die Kette aufgemacht und die Leder raufgenommen zu sich ins Haus und steckte mich in einen kleinen Raum, in dem er mich einige Stunden in der ersten Nacht gehalten hat. Und machte die Tür hinter mir zu, sagte, da drüben ist Wasser, da kannst du dich waschen. Es war ein Eimer. Waschen, nicht waschen. Das war eine Vorstellung, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man von Sonntag bis Mittwoch bei über 30 Grad im Dreck gesessen ist und geschwitzt und mein Hemd war gestreift mit Dreck und Salzablagerungen, je nachdem, wie es geschwitzt und getrocknet war. So ein bisschen zebramäßig. Und ich hatte mich nur auf dieses Bad gefreut. Aber dann gucke ich das Wasser an und denke, wenn ich hier mich wasche, das ist ja ein Lehmboden, dann stehe ich nachher im Schlamm. Wie soll ich das machen? Ja, ich klopfe an der Tür und sage, hey, wie soll ich denn das machen? Ich, ich werde hier im Dreck stehen, wenn ich mich wasche. Und dann guckt mich an, wie wenn ich blöd wäre, nimmt drei Ziegelsteine von der Wand und stellt sie auf den Boden und sagt, sieh, du stehst auf den Ziegelsteinen, Wasser fließt weg. Ah, gut, wunderbar. Erstes Problem gelöst. Dann habe ich angefangen, mich auszuziehen. Dann habe ich gedacht, ja, Seife wäre schon gut. Und an der Tür rasselt es. Und die Tür ging auf ein bisschen und ein Arm streckte sich rein mit Seife in der Hand, noch eingepackt. English Leather, also es war eine billige Kopie von English Leather, ja, English Leather, aber neu und zu und ein sauberes Handtuch habe ich genommen. Das wird herrlich. Und dann dachte ich aber, Moment, wenn ich mich jetzt wasche und ziehe die dreckigen Kleider wieder an, vielleicht sollte ich meine Kleider zuerst waschen und dann mich waschen und aber es hat ja, nasse Kleider und ich war schon halb ausgezogen und war noch dabei zu entscheiden, wie ich es denn machen will. Und dann ging die Tür nochmal auf und die Hand kam nochmal rein. Und diesmal hat die Hand diese Kleider gehabt. Erstmal eine Hose. Und in Pakistan gibt es Einheitsgrößen. Eine Hose, die passt jedem. Und zwar, weil man das dann zusammenzieht mit einer Schnur. Und dann hat man so eine Pluderhose. Das ist wunderbar bequem. Super bequem. Vor allen Dingen, wenn man viel schwitzt. Dann nimmt das den ganzen Schweiß weg und dazu noch ein Hemd. Mein Wächter war ein bisschen kleiner als ich, aber zum Glück schneidet man die Dinge ein bisschen weiter in Pakistan. Und gut, es war verrissen, es war aussortiert. Unter beiden Armen waren Löcher und auch sonst Zigarettenloch ist irgendwo drin, aber ich dachte, sogar sauber, ist gewaschen. Und dann fiel mir auf, Moment, die Farbe. Mein Wächter hatte hellblaue Schalwar-Kamis an, so ziemlich in dem Ton wie ihr Strickpulli oder hinter das Kragenhemd hier in der Reihe. Oder dahinter der Pulli. Hellblau. Ist irgendeiner Hausfrau mal passiert, dass man die Wäsche draußen bei Nacht vergessen hat? Natürlich gibt man sowas nicht zu. Ja. Also bei uns ist es mal passiert, früher, bevor ich die Regine heiratete. Und da ist mir aufgefallen, hellblaue Wäsche leuchtet fast weiß bei Nacht. Das kommt daher, dass das Ambiente kurzwellige blaue Licht noch da ist und reflektiert wird. Dann habe ich gedacht, okay, ich hatte einen Deal mit Gott gemacht. Ich verzichte darauf, ihm die hellblauen Klamotten abzunehmen und Gott besorgt mir irgendwelche. Und was für welche hat Gott mir besorgt? Die perfekte Farbe. Nachher ist mir diese Farbe ein paar Mal sehr zugute gekommen, dass ich nicht sichtbar war bei Nacht. Ich möchte an der Stelle zwei Lehren, die ich aus der Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, gezogen habe, mal zusammenfassen. Erstens, ich hatte Gott vorgeworfen, du hast das Geld gerettet und mich nicht. Und dann das andere mit den Klamotten. Was hatte der Mann mir gesagt, als er gesagt hat, wir haben Ausgaben gehabt 70.000 haben wir ausgegeben für diese Aktion und die brauchen wir wieder. Ich fing an zu rechnen, 20.000 waren im Koffer, Teppich war 10.000 wert und das Auto hatte auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch einen Wert von 40.000. Also einheimische Wert. Gibt zusammen 70.000. Was heißt das? Wenn diese Männer das Auto gekriegt hätten, wäre mein Leben billig gewesen. Aber sie hatten nichts und sie mussten mich am Leben halten. Das war Gottes Garantie, dass ich am Leben bleibe, dass sie das Auto nicht kriegen. Manchmal gibt es in unserem Leben, liebe Geschwister, Situationen, wo wir denken, Gott macht alles total verkehrt. Er hat es überhaupt nicht im Griff und er sieht alles von der völlig falschen Seite. Und am Ende werden wir alle feststellen, genau so hat er es recht gemacht, wie in meinem Fall. Ich mache ihm Vorhaltungen und Vorwürfe dafür, dass er mein Leben gerettet hat, wenn man es genau nimmt. Und nun das andere, ich wollte mit meinem Plan einen Weg schaffen, dass ich nach Hause komme zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Und Gott hat gesagt, so nicht. Ich habe ihm gesagt, dann musst du dafür sorgen, dass ich Kleider kriege. Und er gibt mir bessere Kleider als die, die ich hätte mit mir besorgen können. Nachdem ich angezogen war, brachte er mich wieder runter in die Höhle. Er sah mich so an im Laternenlicht. Ist gut. Sieht wie ein Einheimischer aus, ja. Brachte mich in die Höhle und ich schlief ein. Um Mitternacht, ungefähr schätzungsweise um Mitternacht, bin ich wach geworden und habe gedacht, wo ist er? Er liegt nicht vor der Höhle. Er hat seine Matte aufgeschlagen und einen Stein draufgelegt. Vorsichtig habe ich mich gehoben und raufgeguckt, sitzt da oben mit seinem Gewehr und guckt, ob ich da versuche zu fliehen. Ist er weiter unten, ich habe nichts gesehen, nichts gehört bei dem schwachen, ambienten Licht von den Sternen. Aber ich dachte, jetzt ist deine Chance. Das war vielleicht schwer, den Mut zusammen zu glauben und versuchen aus den Z-Ketten zu kommen und wegzulaufen, ohne zu wissen, ob er da oben sitzt und vielleicht schießt. Aber er war nicht da. Ich bin den Berg runter und weg und suchte nach dem Weg aus diesem unwegsamen Gelände. Ich kam auf eine Spur, wo Autos vorbei oder drüber gefahren waren und ging den Weg bergunter, aber das endete in einem Geröllfeld. Das konnte nicht der Weg sein, auf den sie mich reingebracht haben. Dann bin ich wieder rauf und kam am Ende an sein Haus. Nee, also das ist auch nicht der Weg. Gehe ich wieder runter und komme wieder zum Geröllfeld. Sag, irgendwo muss das dann eine Abzweigung geben, die ich nicht sehe und hin und her, hin und her. Ich weiß nicht, wie lange ich da rumgelaufen bin. Und habe diese Abzweigung nicht gefunden. Habe ich in meiner Verzweiflung Gott gefragt, was willst du mir sagen? Jetzt hast du mir die Klamotten gegeben, jetzt kann ich doch weg. Wo klemmt's? Was ist das Problem? Warum darf ich den Weg nicht finden? Warum hältst du mir die Augen zu? Und dann kam diese innere Stimme wieder. Moment mal. Du hast gesagt, du willst hier weg. Du hast mir gesagt, du brauchst Klamotten. Habe ich dir das gesagt? Das saß. Das war für mich klar, dass das nur das Gottes Willen sein kann, dass ich hier wegkomme. Und es war mir klar, kristallklar, dass er nichts dagegen haben kann, dass ich fliehe. Aber dann kamen mir andere Gedanken. Ja, schlussendlich hat er es zugelassen, dass ich hierher geführt wurde. Schlussendlich hat er es zugelassen, dass ich entführt werde. Vielleicht hat er etwas damit vor. Und mein Wille, was hat Jesus gebetet in Gethsemane? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Habt ihr jemals in eurem Leben dieses Gebet auch wirklich ernst beten müssen? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe in der Situation Gott gesagt, okay, ich mache nochmal einen Deal. Das ist biblisch. Jakob hat auch einen Deal mit Gott gemacht. Abraham hat einen Deal mit Gott gemacht. Ich habe gesagt, ich mache mit dir einen Deal. Besser ist natürlich, wenn man gleich gehorcht. Aber Gott lässt es zu, dass man mit ihm redet. Ich habe gesagt, okay, falls es je sein sollte, dass du wirklich willst, dass ich hier bleibe und nicht entkomme, was ich nicht glauben kann. Aber falls das dein Wille sein soll, ich werde jetzt nicht versuchen, den Weg runter zu gehen, den langen Weg durchs Tal, erstmal in den Norden und dann in den Westen und dann in den Süden und quasi ringsrum das Gebirge, sondern ich werde jetzt einfach in den Osten gehen, da wo Peschauer sein muss. Ich gehe über den Berg und wenn ich auf dem Weg an die Höhle direkt vorbeikomme und sehe, da ist die Höhle, dann werde ich wissen, du willst, dass ich da bleibe. Ich lief los, bin keine 200 Meter gelaufen und stand direkt vor der Höhle. Das war, das kann ich euch sagen, ein ganz, ganz dummes Gefühl. Sich wieder die Ketten selber anzulegen und zu sagen, okay Gott, ich will vertrauen, dass du es recht machst. Ich will sehen, wie du hier führst und was du mit mir vorhast. Am Freitagabend kam der Wächter nochmal zu mir und hat gesagt, jetzt mitkommen. Er machte die Ketten auf und brachte mich etwa eine Dreiviertelstunde, Stunde zu Fuß hinunter im Tal. Wir kamen auf den Weg, auf den ich gegangen war, der im Gröllfeld endete. Aber bevor wir dahin kamen, verschwand er. Wir haben nicht mehr gesehen, wo der hin ist in der Dunkelheit. Und dann kam er wieder raus aus einem Spalt. Ich war damals noch viel schmäler als heute und ich musste auch seitwärts durch. Und dann kam er raus und hat mich da durchgezogen. Das hätte ich niemals finden können, diesen Weg auf dem Pfad. Er hat mich runtergeführt, zu seinem Häuptling gebracht und gesagt, hier sitzen. Nirgends hingehen. Einfach da sitzen. Da bei dem Strauch. Ich komme wieder, aber ich rede mit dem Häuptling. Ich wusste nicht, was er vorhatte. Der Häuptling kam raus, nach wieder einer Dreiviertelstunde, Stunde, und hat mich von nahem bei Nacht angeguckt, hat gesagt, Schulwarakamis, Tike, das ist gut, das sieht, ja, die Kleidung ist gut, ein Bart hat er, sieht ein bisschen wie ein Afghane aus. Helle Haut, aber wird durchgehen für einen Afghane. Und dann hat der Mächtige gesagt, gut, dann lass ihn doch frei. Nein, das ist doch nicht mein Gefangener, das ist doch dein Gefangener. Du lass ihn frei. Und dann ging es hin und her. Wer trägt die Verantwortung? Am Ende hat der Häuptling gesagt, also gut, wir teilen die Verantwortung dafür, dass wir ihn jetzt freilassen. Ich wusste immer noch nicht, warum. Aber er steckte seine Finger in seine Brusttasche, so wie hier, und holte diesen Schein raus. 10 pakistanische Rupien. Und hat sie mir gegeben und er hat gesagt, nimm das, geh einfach auf diesem Weg 2 Stunden lang, bis du nach Jamrud kommst. Du kannst dir dort eine Tasse Tee kaufen, ein Fladenbrot kaufen, aber behalte 4 Rupien für die Busfahrt. Morgens um 4 geht die Schranke hoch zwischen Stammesgebiet und Pakistan. Und dann kannst du zu deiner Familie fahren. Das wäre eine ganz andere Geschichte. In Jamrud kam für mich überhaupt nicht in Frage. Das ist Hauptumschlagplatz für das ganze Heroin, das aus Afghanistan gebracht wird, auch alle anderen Schmuggelwaren. Ich habe gedacht, die netten Leute sind nicht unterwegs, abends, nachts, mitternachts, morgens um 2. Und Gott hat mich einen ganz anderen Weg geführt an Jamrud vorbei. Aber als er mich verabschiedete mit diesen 10 Rupien, hat er gesagt, beter Mann, geh. Aber bevor du gehst, bete mit uns. Habe ich nicht gewusst, wie mir geschieht, warum der jetzt mich bittet, für ihn zu beten. Aber vielleicht hing es mit dem Gebet für die Frauen und Kinder zusammen. Vielleicht haben sie gedacht, so einer, der für seine Feinde betet, kann nicht ganz so schlecht sein. Vielleicht haben sie auch nur gedacht, die Leute, die ihn entführt haben, die sind schon längst abgetaucht, nachdem 2 von ihnen erschossen wurden. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber das weiß ich. Auch in dieser Entführung wurde ich stets von Gott geführt. Auch auf dem 7-stündigen Marsch zum Flüchtlingslager Nasir Bah, 20 Kilometer außerhalb von Peshawar. Die ganze Nacht hindurch, ohne Anleitung, ohne den Weg zu wissen, gelaufen, ohne einmal zu stürzen, ohne mich zu verletzen, ohne mich zu verirren. Und ich komme an und der Polizeipräsident sagt am anderen Tag, das gibt's nicht. Ich habe ihm erklärt, die Landmarkzeichen, die ich gesehen habe unterwegs. Und er hat gesagt, sie sind den direkten Weg gelaufen. Ohne Umwege. Das gibt's doch nicht. Und das gibt's auch nicht, dass die Pathanen einen freilassen. Das hat es in der Geschichte Pakistans noch nie gegeben, dass die Pathanen einen Geisel ohne Zahlung freigelassen haben. Lieber töten sie ihre Geisel. Aber das weiß ich. Entführt und doch von Gott geführt. Und das möchte ich Ihnen als mein Zeugnis heute mitgeben. Auch wenn es bei Ihnen schwer wird. Und jeder hat vieles, was er in seinem Leben ertragen, erdulden muss. Glauben Sie fest daran, Gott hält Sie an seinem starken Arm. So wie der Männerchor am Anfang gesungen hat. Er hält Sie fest. Er trägt sie durch. Und danach werden wir es verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören.